Kapitel 4 von Die Flucht ohne Ende von Josef Roth. Gelesen für legamus.eu. Diese Aufnahme darf frei weitergegeben und für jeden Zweck verwendet werden. 4. Ich habe erzählt, wie Tunda für die Revolution zu kämpfen begann. Es war ein Zufall. Er vergaß seine Braut nicht, aber er befand sich nicht mehr auf dem Wege zu ihr, sondern schon in der Nähe von Kiew und auf dem Marsch nach dem Kaukasus. Er trug einen roten Stern, seine Stiefel waren zerrissen. Noch wusste er nicht, ob er in seine Kameradin verliebt war, aber nach althergebrachter Sitte schwor er ihr einmal Treue. Er begegnete ihrem Widerstand gegen jede Poesie und fühlte den Zusammenbruch ewiger Gesetze. »Ich werde dich niemals verlassen«, sagte Franz Tunder. »Ich werde dich loswerden«, erwiderte das Mädchen. Man nannte sie Natascha Alexandrowna. Sie war die Tochter eines Uhrmachers und eine Bäuerin, hatte sich früh mit einem französischen Parfümeriefabrikanten verheiratet und nach einem Jahr von ihm scheiden lassen. Sie zählte heute 23 Jahre. Ihr Gesicht veränderte sich manchmal. Ihre gewölbte Stirn legte sich in viele kleine Falten, ihre starken, kurzen Augenbrauen schoben sich eng zusammen, die zarte Haut ihrer Nase straffte sich über dem Knochen, die Nasenlöcher wurden schmal, die Lippen, immer rund und halb offen, pressten sich gegeneinander wie zwei verbissene Feinde, der Hals streckte sich vor wie ein suchendes Tier. Ihre Pupillen, sonst braun, rund, in dünnen goldenen Ringen, wurden schmale grüne Ovale, zwischen zusammengezogenen Lidern, wie Klingen in Futteralen. Sie wollte von ihrer Schönheit nichts wissen, rebellierte gegen sich, hielt ihre Weiblichkeit für einen Rückfall in die bourgeoise Weltanschauung und das ganze weibliche Geschlecht für den unberechtigten Überrest einer besiegten, verröchelnden Welt. Sie war mutiger als die ganze männliche Schar, in deren Mitte sie kämpfte. Sie wusste nicht, dass Mut die Tugend der Frauen ist, und Furchtsamkeit die Klugheit der Männer. Sie wusste auch nicht, dass alle Männer nur deshalb ihre guten Kameraden waren, weil alle sie liebten. Sie wusste nicht, dass Männer keusch sind und sich schämen, ihre Herzen zu verraten. Sie hatte sich keinen von ihnen genommen. Sie hatte keines einzigen Liebe gemerkt, weil sie bürgerlicher war, als sie sich zugestehen durfte. Die Männer ihres Zuges waren Matrosen, Arbeiter, Bauern, ohne Bildung und von der Unschuld der Tiere. Tunda war der erste Mann von bürgerlicher Beschaffenheit. Ihn nahm sie sofort. Sie ahnte nicht, dass es der deutliche Rückfall in die Bürgerlichkeit war. Sie anerkannte seine erotische Ebenbürtigkeit, sie verspottete seinen bürgerlichen Horizont. Sie nahm sich vor, aus diesem Material einen Revolutionär zu machen. Sie wusste nicht, dass es ihr nur gelingen konnte, weil sie und er in der Mitte der anderen dennoch auf einer unnahbaren Insel lebten und trotz ihrer verschiedenen Überzeugungen einander am schnellsten verstanden. Natascha Alexandrowna verliebte sich in Tunder regelrecht, nach allen von ihr bekämpften Liebesgesetzen der alten, von ihr verleugneten Welt. Deshalb sagte sie: »Ich werde dich loswerden«, und wusste nicht, dass sie log. Tunda schwor zuerst ewige Liebe mit der Sicherheit aller oberflächlichen Männer, denen viele kluge Frauen anheimgefallen sind. Erst der programmatische und unwahre, aber verblüffende Widerstand der Frau und ihr selbstbewusster und ihm so ungewohnt schroffer Verzicht auf alle Süßigkeiten männlicher Verführung machten ihn verliebt, zum ersten Mal in seinem Leben. Nun erst entschwand ihm seine Braut, mit ihr sein ganzes früheres Leben. Seine Vergangenheit war wie ein endgültig verlassenes Land, in dem man gleichgültige Jahre verbracht hat. Die Fotografie seiner Braut war eine Erinnerung wie die Ansichtskarte von einer Straße, in der man gewohnt hat, sein früherer Name auf seinem echten Dokument wie ein alter polizeilicher Meldezettel, nur der Ordnung wegen aufgehoben. Natascha sah einmal die Fotografie seiner Braut, und obwohl sie eifersüchtig wurde, gab sie ihm das Bild mit einer gleichgültigen Hand zurück und sagte: »Ein gut bürgerlicher Typ.« Es war, als hätte sie das alte, aber für seine Zeit im Verhältnis noch anständig gebaute Modell einer heute schon weit übertroffenen Pistole betrachtet, für moderne, revolutionäre Kriegführung unmöglich zu gebrauchen. Wie gut wusste sie, die Stunden ihres Tages einzuteilen, die Kameradschaft mit dem Genuss der Liebe zu verbinden und diesen mit der Pflicht des Kampfes. Um 11:30 Uhr rücken wir vor, sagte sie zu Tunda. Jetzt ist 9. Wir essen bis 10. Du zeichnest die Karte für Andrei Pawlowitsch. Um 10 bist du fertig. Bis 11:30 Uhr können wir miteinander schlafen, wenn du nicht fürchtest, dann müde zu sein. Mir macht es gar nichts, fügte sie mit einem leisen Hohn hinzu und überzeugt, dass sie wieder einmal ihre männliche Überlegenheit bewiesen hatte. Sie blieb wach und kontrollierte ihre Genüsse wie ein Posten die Geräusche der Nacht. Die körperliche Liebe war eine Forderung der Natur. Natascha erhob die Liebe fast zu einer revolutionären Pflicht und hatte fortab ein reines Gewissen. Tunda hatte sich weibliche Soldaten immer so vorgestellt. Diese Frau war wie aus Büchern gestiegen. Ihrer literarisch bekräftigten Existenz ergab er sich mit Bewunderung und der demütigen Treue eines Mannes, der nach falschen Überlieferungen in einer entschlossenen Frau eine Ausnahme sieht und nicht die Regel. Er wurde ein Revolutionär. Er liebte Natascha und die Revolution. Viele Stunden des Tages benutzte Natascha dazu, ihn und ihre Leute politisch aufzuklären und Tunda besonderen Nachhilfeunterricht zu erteilen, weil er von der Revolution weniger verstand als die Arbeiter und Matrosen. Es dauerte lange, ehe er es sich abgewöhnte, bei dem Wort Proletariat an Gründonnerstag zu denken. Er war mitten in der Revolution und er vermisste noch die Barrikaden. Als seine Leute, denn er kommandierte sie jetzt, einmal die Internationale sangen, erhob er sich mit dem schlechten Gewissen eines Verräters. Er schrie Hurra mit der Verlegenheit eines Fremden, eines Gastes, der bei einem zufälligen Besuch ein Fest mitfeiern muß. Es dauerte lange, ehe er sich daran gewöhnte, nicht zu zucken, wenn ihn seine Kameraden Genosse nannten. Er selbst nannte sie lieber bei ihren Namen und wurde in der ersten Zeit verdächtigt. Wir sind im ersten Stadium der Weltrevolution, sagte Natascha in jeder Nachhilfestunde. Männer wie du gehören noch zur alten Welt, können uns aber gute Dienste leisten. Wir nehmen dich eben mit. Du verrätst die bürgerliche Klasse, der du angehörst. Du bist uns willkommen. Aus dir kann ein Revolutionär werden, aber ein Bürger bleibst du immer. Du warst Offizier, das tödlichste Werkzeug in der Hand der herrschenden Klasse. Du hast das Proletariat geschunden. Du hättest erschlagen werden müssen. Sieh doch den Edelmut des Proletariats. Es erkennt an, dass du was von Taktik verstehst. Es verzeiht dir, es lässt sich sogar von dir führen. Ich führe es ja nur deinetwegen, weil ich dich liebe, sagte der altmodische Tunder. Liebe, Liebe, schrie Natascha. Das kannst du deiner Braut erzählen. Ich verachte deine Liebe. Was ist das? Du kannst es nicht einmal erklären. Du hast ein Wort gehört, in euren verlogenen Büchern und Gedichten gelesen, in euren Familienzeitschriften, Liebe. Ihr habt euch das wunderbar eingeteilt. Da habt ihr das Wohnhaus, dort die Fabrik oder den Delikatessenladen, drüben die Kaserne, daneben das Bordell und in der Mitte die Gartenlaube. Ihr tut so, als wäre sie das Wichtigste in eurer Welt. In ihr schichtet ihr alles auf, was Edles, Erhabenes, Süßes in euch ist, und ringsum ist Platz für eure Gemeinheit. Eure Schriftsteller sind blind oder bestochen. Sie glauben eurer Architektur. Sie schreiben von Gefühlen statt von Geschäften, von Herz statt von Geld. Sie beschreiben die kostbaren Bilder an den Wänden und nicht die Kontos in den Banken. Ich habe nur Detektivromane gelesen, warf Tunder schüchtern dazwischen. Ja, Detektivromane, wo die Polizei siegreich ist und der Einbrecher gefangen wird, oder wo ein Einbrecher nur deshalb siegreich ist, weil er ein Gentleman ist und den Frauen gefällt und einen Frack trägt. Wenn du nur meinetwegen bei uns bist, werde ich dich erschießen, sagte Natascha. Ja, nur deinetwegen, sagte Tunder. Sie atmete auf und ließ ihn am Leben. Es ist gleichgültig, ob jemand durch Lektüre, Nachdenken, Erleben revolutionär wird oder durch die Liebe. Sie rückten eines Tages in ein Dorf im Gouvernement Samara ein. Einen Popen und 5 Bauern, die beschuldigt waren, Rotarmisten zu Tode gefoltert zu haben, führte man Tunder vor. Er befahl, den Popen und die 5 Bauern zusammenzubinden und zu erschießen. Ihre Leichen ließ er zur Abschreckung liegen. Er hasste noch die Toten. Er nahm persönlich Rache an ihnen. Man hielt es für selbstverständlich. Niemand von der Truppe wunderte sich darüber. Überraschte es sie denn nicht, dass einer töten konnte, ohne zu wollen? Das hast du für mich getan, sagte Natascha verächtlich. Zum ersten Mal aber hatte Tunde etwas nicht für Natascha getan. Als sie ihm den Vorwurf machte, fiel es ihm ein, dass er gar nicht an sie gedacht hatte. Aber er gestand es nicht. Natürlich für dich, log er. Sie freute sich und verachtete ihn. Alle seine Kameraden aus der Kadettenschule und vom Regiment hätte er im Namen der Revolution erschossen. Eines Tages wurde ein politischer Kommissar ihrer Truppe zugeteilt. Ein Jude, der sich den Namen Nirunow beigelegt hatte. Ein Schriftsteller, der flinke Zeitungen und Aufrufe herstellte, der flammende Reden hielt, bevor es zu einem Angriff kam, und ebenso plump war im Gespräch, wie er geschickt war in der Fähigkeit zu begeistern. Dieser Mann, hässlich, kurzsichtig und töricht, verliebte sich in Natascha, die ihn wie einen politisch Ebenbürtigen behandelte. Tunda wollte ebenso sprechen können wie der Kommissar, er eiferte ihm nach. Er eignete sich die technischen Ausdrücke des Politikers an, er lernte auswendig mit der Fähigkeit eines Verliebten. Der Kommissar wurde eines Tages verwundet. Man musste ihn zurücklassen. Tunda hielt seitdem politische Reden und verfasste Aufrufe. Er kämpfte in der Ukraine und an der Wolga. Er zog in die Berge des Kaukasus und marschierte zurück an den Ural. Seine Truppe schmolz zusammen. Er füllte sie auf. Er warb Bauern an, erschoss Verräter und Überläufer und Spione, schlich sich hinter den Rücken des Feindes, ging für einige Tage in eine von Weißen besetzte Stadt, wurde verhaftet, entfloh. Er liebte die Revolution und Natascha wie ein Ritter. Er kannte die Sümpfe, das Fieber, die Cholera, den Hunger, den Typhus, die Baracke ohne Arznei, den Geschmack des verschimmelten Brotes. Er stillte den Durst mit Blut. Er kannte den Schmerz des Frostes um seinen Brand, das Frieren in den mitleidlosen Nächten, das Schmachten in heißen Tagen. Er hörte in Kasan einmal Trotzki reden, die harte, tatsächliche Sprache der Revolution. Er liebte das Volk. Er erinnerte sich manchmal an seine alte Welt, wie man sich an alte Kleider erinnert. Er hieß Baranowitsch, er war ein Revolutionär. Er hasste die reichen Bauern, die fremden Armeen, die den Weißgardisten halfen. Er hasste die Generäle, die gegen die Roten kämpften. Seine Kameraden begannen ihn zu lieben. Ende von Kapitel 4. Gelesen von Boris Greff.